Hallo Klickenabendler, wir melden uns mal wieder zum Podcast. Diesmal sind wir allerdings nur zu zweit und zwar
die Berna
und der Andreas. Wir sind frisch aus Berlin zurück und zwar hat da ja die BerlinCon von Huntern und Co. Warum sage ich denn immer Huntern? Wir sind frisch aus Berlin zurück und zwar hat da ja die BerlinCon stattgefunden von Hunter und Krohn und die Spiel des Jahres Zeremonie, wo der Spiel des Jahres Preis vergeben worden ist. Und beides haben wir uns diesmal angeguckt und haben auch viel Videos gedreht und Interviews geführt und Spiele vor Ort gespielt. Ja, wir nehmen das diesmal zu Hause auf. Wir wollten es erst im Zug aufnehmen, aber da war es zu laut. Da waren ganz, ganz viele Kinder. Und vor Ort haben wir es tatsächlich nicht geschafft, wobei wir bei einem kleinen Podcast mit dabei waren, im kurzen Format bei den Bretterwissern waren wir kurz als Gast dabei. Die haben einen kurzen Podcast vor Ort aufgenommen. Durften wir dazukommen. Und jetzt nehmen wir sozusagen nochmal einen etwas längeren mit unseren Spieleindrücken auf. Ja, dann erstmal noch generell zu Berlin. Wir waren da, wir sind gut hingekommen. In Berlin ist alles super erreichbar. Mit der U-Bahn, Straßenbahn, Tram kommt man tatsächlich überall in Berlin hin.
Ja.
Ist also sehr gut.
Eigentlich allen Großstädten.
Das stimmt. Und wir haben uns auch vorher am Freitag, haben wir uns mal kurz die Lokation angeguckt und sind dann nochmal in die Stadt, ein bisschen bummeln gewesen und waren an der Strandbar. War sehr schön. Und wir sind auch morgens immer wunderbar mit der U-Bahn zu BerlinCon hingekommen. Die war diesmal am Gleisdreieck im Kühlhaus. Eine sehr schöne neue Lokation, haben wir uns sagen lassen. Wir waren ja die ersten zweimal auf der BerlinCon nicht anwesend. Und ja, man kommt auf jeden Fall super auf die Con hin. Es waren 30 Aussteller vor Ort und Hunter und Krohn haben uns gesagt, am Sonntag, es waren um die 3000 Besucher da. Was für so eine kleine Con, die ja zum dritten Mal existiert, relativ viel ist. Die einzige Kritik, die man in der Hinsicht äußern kann, dafür können aber Hunter und Krohn nichts. Mal an Berlin selbst, kümmert mal euch um eure Trambahnen, U-Bahnen, da gehört echt mal eine Klimaanlage rein. Die Bern und ich haben jeden Tag geschwitzt bei der An- und Abfahrt, das ist total ein Unding im Sommer. Da kann man echt mal was tun. Ja, das Kühlhaus selbst sind 3 Stockwerke. Man kommt rein im Erdgeschoss oder Untergeschoss. Das Ganze ist dann mit einzelnen Treppen verknüpft. Hunter und Krohn haben das so aufgebaut, dass im unteren Bereich Verlage ansässig waren. Im Erdgeschoss waren dann gemischt Verlage ansässig, ihr eigener Streamingraum. Und vor allem dann auch ein Flohmarkt in der Mitte und ein Brettspielgeschäft. Das haben wir auch genutzt. Wir haben tatsächlich ein Spiel auf dem Flohmarkt gefunden. Und beim Brettspielgeschäft hatten wir auch ein kleines Highlight am zweiten Tag. Nämlich, das war das erste Mal, dass jetzt die Normalblöcke, die neuen, draußen waren. Die gab es in 3 Farben, meine ich. 3 Blöcke, jeder kostet um die 2 €. Und sobald der erste Podcaster es vor Ort gekauft hatte, haben das die anderen gesehen und wir haben alle zugeschlagen. Also das war jetzt der erste Run und ab jetzt kann man es überall im Brettspielwarengeschäft kaufen. Jeder, der das Spiel mag, können wir das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Die neuen Blöcke, die haben einen krasseren Kontrast und jeder Block ist halt anders. Wenn man es oft spielt, kann man dann somit, hat man immer eine neue Herausforderung. In dem Stockwerk war auch der Streamingraum, da haben Hunter und Krohn mit den Verlagen und Autoren einzelne Spiele vorgestellt. Und was auch dieses Jahr zum ersten Mal sozusagen in der Art stattgefunden hat, war der BerlinCon Panel. Es gab 2 Stück, einen am Samstag, da hat mich mitgemacht der Michael Schmidt von Edition Spielwiese, der Carsten Reuter vom Schwerkraft Verlag, der Juma Al-Juju von Karma Games und der Johannes Sich von Hardboiled Games. Da ging es um Kickstarter und wie ein Verlag sich finanziert und Projekte realisiert. Und am zweiten Tag gab es eine Podiumsdiskussion über Exit, Legacy und Co., aktuelle Trends in der Brettspielentwicklung. Und diese Diskussion wurde geführt vom Ulrich Blum, den man als Brettspielautor kennt und er ist auch Mitglied der SAZ. Matthias Notch war dabei, Frosted Games und Bretterwisser Podcast. Sebastian Wenzel war dabei von Spielen.de und Spielama.de. Und wir waren dabei, in dem Fall ich, von Klickenabend. Und ja, die Moderation hat immer der Johannes gemacht und es war eine sehr schöne Sache. Hat viel Spaß gemacht, da eine Stunde zu diskutieren, zu fachzusimpeln. Es war auch ein kleines Publikum vor Ort und das Ganze wurde aufgezeichnet. Ich bin auch schon gespannt, weil die eine Podiumsdiskussion haben wir selbst nicht geguckt. Und kann man sich garantiert demnächst online angucken. Schaut es euch an, hat uns sehr viel Spaß gemacht, wären wir auch jederzeit gerne wieder dabei. Genau, und dann haben wir natürlich vor Ort vor allem Spiele gespielt. Da gab es verschiedene von allen möglichen Verlagen. Ich habe das jetzt einfach mal kurz gegliedert nach Stockwerk. Im EG selbst haben wir keine Spiele gespielt. Da waren aber die Verlage Cosmos, Hasbro, Ass, Lookout, Ravensburger, Game Factory, NSV, HCM, Kinzel und Abacus anwesend. Und da kann man zumindest kurz erwähnen. Das sind nämlich die Spiele, die dann demnächst erscheinen werden und über die wir natürlich noch vor der Messe dann sicherlich berichten werden demnächst. Es kommt nämlich Catan, A Game of Thrones raus. Das ist soweit ja erstmal kein Geheimnis. Gespielt haben wir es, wie gesagt, noch nicht. Aber jetzt gibt es auch schon die ersten Infos. Es wird 169 Miniaturen enthalten. Es geht darum, den Chef der Nachtwache zu küren. Und es ist eine Mauer in dem Spiel, die man beschützen muss. Und es werden natürlich Charaktere aus Buch und Serie auf den Karten auftauchen, die man dann verwenden kann für Hilfe etc. Und eine weitere Neuheit, die ja schon angekündigt ist, ist Fundament der Ewigkeit. Das wird dann zeitgleich mit dem Buch erscheinen von Ken Follett und der Autor ist Michael Rinek und es wird von Michael Menzel illustriert werden. Aber die werden wir uns demnächst dann nochmal genauer angucken. Die Game Factory hat auch sozusagen jetzt schon in die Karten blicken lassen. Da kommt auf jeden Fall Bonk, Do You Have Balls raus. So heißt das Spiel aktuell. Das ist ein Spiel von David Harvey. Das hieß mal Roll It und kam so raus und wurde jetzt nochmal komplett überarbeitet. Und ich schätze mal, das haben sie so gemacht, weil auch vor Ort waren ganz viele Klask. Und es ist ja auch von der Spiel des Jahres Jury empfohlen. Das heißt, das Spiel ist sehr, sehr gut und macht Spaß und verkauft sich ja auch gut. Und dieses Spiel ähnelt dem Klask, nur dass es zu viert gespielt wird, mit so kleinen Holztreppchen, die die Kugeln, die man einschiebt, sozusagen in die Mitte des Spielplans rollen. Man spielt es in zwei Teams und man versucht dann, die Kugel in der Mitte dem anderen Team ins Tor zu schießen. Genau, das war im Prinzip auf dem unteren Stockwerk dann zu sehen. Da haben wir uns aber eher nicht aufgehalten, weil da waren eher die fertigen Spiele und wir haben uns ja jetzt eher für die Neuheiten interessiert, die wir noch nicht vor der Kamera hatten. Beziehungsweise die Vorab-Prototypen. Im ersten Stock war da schon Feuerland-Spiele. Da haben wir auch schon berichtet. Da wird nämlich erscheinen das Gaia-Projekt von Jens Trögemüller und Helge Ostertag. Das Ganze wird von Dennis Lohaus natürlich wieder illustriert. Wir haben sehr detailreich, glaube ich, schon berichtet in unserem Asmodee Burg-Event-Podcast über unseren Ersteindruck, weil wir konnten es vorher dem Burg-Event spielen und wir haben es im Podcast dadurch erwähnt. Und vor Ort war das auf jeden Fall auch ausliegend. Das heißt, auch jeder BerlinCon-Besucher konnte es spielen. Außerdem war vor Ort ausliegend Size und zwar gleich mit Erweiterung. Und es gab auch schon ein Handmuster der zweiten Erweiterung, die dann in Essen erscheinen soll. Ja, und mit dabei gehabt, aber nirgendwo ausliegend zum Spielen, hatten sie anscheinend auch Charterstone. Da haben sie aber mehr nur das Cover gezeigt und ein klein wenig in die Karten blicken lassen. Wir wissen also jetzt schon, es hat 12 Kampagnen. Jede Kampagne wird circa eine Stunde dauern. Das Spiel wird ungefähr 300 Karten enthalten, die während des Spiels immer mehr und mehr in das Spiel reinkommen. Es ist nicht kooperativ. Und wird auch, nachdem man das Spiel sozusagen komplett durchgespielt hat, als Legacy-Spiel, wird es danach noch weiter spielbar sein. Es ist auch ein Worker-Placement-Spiel, auch das ist bekannt. Und ja, das Spiel wird immer komplexer und komplexer, startet sehr simpel und die Kampagnen machen es dann immer komplexer von den Regeln her. Genau, dann war vor Ort der GamesUp-Verlag, der bringt Karthago raus. Das ist ein Spiel von Bernd Eisenstein, das jetzt grundlegend nochmal komplett überarbeitet, verbessert und verändert wurde. Deswegen ist jetzt der Mitautor auch der Ralf Bienert, der von Games Up ja ist. Und das soll zu Essen rauskommen. Da hatten wir leider aber auch nicht mehr die Zeit, uns das Spiel anzugucken. Wofür wir aber Zeit hatten auf dem ersten Stockwerk, war für Edition Spielwiese. Die hatten zwei Stände und im ersten Stockwerk waren da ganz kleine Tische. Und da war ein lieber Autor, nämlich der Carlo Bortolini. Und draußen hat ein Illustrator, der Pablo Fontanier, hat gemalt mit Spraydosen. Und es geht um das Spiel
Memoir.
Das ist ein Memory-ähnliches Spiel, beziehungsweise es verwendet auf jeden Fall das Gedächtnis. Man muss sich nämlich Karten merken. Aber es hat eine neue Mechanik vom grundlegenden Spielsystem. Wie geht das Spiel denn?
Naja, neue Mechanik stimmt eigentlich nicht, weil die Mechanik gibt es auch schon öfter in anderen Spielen. Aber es ist neu zusammengesetzt. Naja, man hat einen 5x5 Raster vor sich ausliegen. Und wir haben ja schon gesagt, das funktioniert Memory ähnlich. Allerdings sucht man keine Pärchen, sondern man deckt eine Karte auf. Und die Karte besteht sozusagen aus zwei Faktoren, nämlich immer einem Tier im Vordergrund und einem Hintergrund. Und der nächste Spieler muss jetzt eine Karte aufdecken, die entweder im Tier identisch ist oder im Hintergrund identisch ist. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Krabbe auf Strand aufdecke, dann muss der nächste Spieler entweder auch eine Krabbe aufdecken oder ein Tier, das Strand als Hintergrund hat.
Und da spielt man so lange reihum, bis jemand einen Fehler macht. Und wenn der einen Fehler gemacht hat.
Dann kriegt er eine Vulkankarte und schaltet aus.
Und das spielt man dann sozusagen so lange, bis nur noch einer da ist und der bekommt.
Eine Schatztruhe.
Genau, und der, die hat Punkte. Es gibt zwei Varianten. Erstmal, die, entweder werden die einfach so gemischt oder die taktische Variante, die etwas taktischer ist. Es startet mit wenig Punkten, man lernt die Karten mehr und mehr kennen und später gibt es dann mehr Punkte in den späteren Runden. Ja, wie fandest du das Spiel? Achso, und man startet auch nicht mit null Informationen natürlich. Ganz am Anfang darf man sich nämlich drei Karten ansehen und weiß somit zumindest drei Karten. Wie fandest du das Spiel?
Ich fand es eigentlich ziemlich witzig und hat mir auch Spaß gemacht. Ich würde jetzt sagen, für viel Spieler ist das auf jeden Fall nur so ein na, wobei Absacker, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, vielleicht eher ein Aufwärmer. Aber ich glaube tatsächlich, dass das für Familien ein echt schönes Spiel ist. Also auch auf der BerlinCon hat man super viele Familien gesehen, die da sehr viel Spaß mit hatten. Dadurch, dass dieser Mechanismus halt super simpel ist. Und ja, es ist auch wirklich schnell gespielt ist. Ich sag mal so eine Partie dauert maximal 10 Minuten. Das ist wirklich, ich glaube, für Familien ist das ein sehr nettes Spiel.
Auch wenn ich haushoch verloren habe gegen die Bernadette, ich war aber auch schon ziemlich müde und außerdem bin ich nicht so gut in so Spielen, finde ich das Spiel auch sehr gut. Für die Zielgruppe ideal, weil die kennt wahrscheinlich tatsächlich nur das normale Memory, und das zeigt halt auch, dass es mal anders geht mit der Mechanik. Trotz Merken ein anderes Spielsystem draus zu machen, weil hier ist es ja dann mehr auch, man kann es ja auch taktischer spielen, dass ich alle Krabben aufdecke und weiß, du kannst jetzt keine Krabbe mehr aufdecken, zum Beispiel, weil alle, die halt da sind, sind aufgedeckt. Es gibt auch noch einen etwas schwierigeren Grad, dass die Karten dann Sonderfähigkeiten kriegen. Das heißt, die Krabbe hat eine andere Sonderfähigkeit, wenn ich sie aufdecke, als der Oktopus etc. Und ja, und ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist genial, weil das Spiel kostet nur 10 Euro, glaube ich, 9,95, sowas rum. Und sieht optisch schön aus, kann man wunderbar spielen. Und wir haben es auch auf der Messe gesehen, es wurde rege gekauft. Also die Edition Spielwiese und Pegasus hatten die ersten Exemplare da vor Ort und haben nicht mehr allzu viel mitgenommen. Das heißt, es hat sich sehr gut vor Ort verkauft und ich denke, für Familien eine super Sache. Ja, genau. Pegasus-Spiele war direkt am Stand daneben. Die haben vor allem King Domino natürlich gezeigt, ist ja immerhin nominiert für Spiel des Jahres zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und haben auch Onitama ihre Neuheit dabei gehabt und noch ihre ganzen anderen Spiele natürlich, die man da spielen konnte. Es gab auch einen Asmodee-Stand, wobei, wo als wir da waren, war da gerade keiner, deswegen können wir dazu gar nichts sagen, was da direkt ausgelegen hat. Portal Games haben wir aber auch besucht, und zwar den lieben Ben. Der hat nämlich auch zwei Neuheiten, die dann demnächst erscheinen sollen, dabei gehabt. Und die haben wir auch beide abgefilmt. Die müssen wir dann noch cutten und sie dann online stellen. Das eine war das Spiel Cry Havoc und das andere ist Rising 5. Ja, Cry Havoc ist ein Science-Fiction-Spiel, wo es darum geht, dass jeder ein Volk hat. Und die ganzen Völker haben natürlich Spezialeigenschaften, ihr eigenes Deck. Und auf dem Brett, wenn man zu zweit und zu dritt spielt, gibt es noch eine andere Rasse, die halt eine Spezialfähigkeit hat. Und wenn man zu viert spielt, dann übernimmt einer diese Farbe, das ist die Farbe Grün. Und ja, man versucht sich auszubreiten auf dem Brett, versucht Mehrheiten zu erlangen von einzelnen Feldern, kriegt dadurch Siegpunkte. Und der Gag dabei ist vor allem das Kartensystem. Man hat nämlich sein Kartendeck, das man ausspielt und erst später wieder auf die Hand kriegt. Und die Karten definieren, ob ich laufen kann, oder ob ich Aktionen mache oder ob ich Gebäude baue. Witzigerweise sind auf den Karten halt verschiedene Symbole da. Ich muss mich also entscheiden, wenn ich eine Karte ausspiele, ob ich die als diese Funktion nutze oder als die andere. Und das Kampfsystem ist auch noch interessant, weil es gibt auch noch spezielle Karten, die wiederum im Kampf mir helfen. Wenn ich die allerdings als Laufkarte gespielt habe, habe ich sie halt schon verzockt und kann sie in dieser Runde dann nicht für die Kampfrunde verwenden. Und meine Figuren, die ich habe, kann ich taktisch einsetzen. Ich kann also entscheiden, ob es mir wichtiger ist, die Mehrheiten auf dem Feld zu kriegen, den Gegner platt zu wälzen oder noch eine dritte Option zu wählen. Wir haben euch das dann per Video aufgenommen. Da könnt ihr nochmal die Regeln im Detail sehen. Das Spiel soll auf jeden Fall, laut Ben, vor Essen noch erscheinen. Und zwar auch in Deutsch natürlich. Da ist er ja für zuständig. Und dann am selben Stand gab es auch Rising 5. Das Spiel haben wir in Essen, glaube ich, in der Kleinauflage von einem koreanischen Verlag damals gesehen gehabt, hatten aber auch nicht genügend Zeit damals. Jetzt kommt es auf jeden Fall auch bei einem größeren Verlag raus und wird auch gleich in Deutsch übersetzt. Und Rising 5 ist ein
kooperatives Deduktionsspiel.
Genau, und wir selbst haben ja einen großen Faible für Deduktivspiele, deswegen haben wir das sowohl aufgenommen und auch später tatsächlich die Zeit gefunden, es auch zu spielen. Wir haben das mit zwei weiteren Messebesuchern oder Convention-Besuchern gespielt, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist eher an Familien gerichtet, hätte ich gesagt, von der Komplexität her.
Aber vom Thema Null.
Vom Thema Null, das ist richtig.
Also ich hätte das nicht als Familienspiel eingestuft.
Aber ich hätte gesagt, das ist schon ein etwas einfacheres deduktives Spiel, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ist jetzt nicht so super schwer, aber wir haben es ja auch nur auf Mittel gespielt, man kann es ja noch ein bisschen hochschrauben, von daher.
Ja, hat eine App-Unterstützung, wichtig ist, in der Mitte ist halt ein Code, da liegen 4 Marker und die müssen wir rauskriegen, das ist das deduktive Element. Die Marker sind verschiedenen Monstern zugewiesen oder verschiedenen Symbolen von Monstern und wir müssen halt rausfinden, welche 4 Symbole in die Mitte gehören und ob sie links, rechts, oben oder unten liegen. Also wir müssen den richtigen 4-stelligen Code finden. Das Ganze ist relativ simpel. Ich habe eine Kartenhand, auf der sind bis zu 4 oder 5 Charaktere, gab es, glaube ich, die wir über das Brett bewegen können. Mit einer Karte, die ich ausspiele, kann ich den Ort mit einem Charakter wechseln oder ich kann eine Aktion ausführen. Als Aktion ausführen kann ich entweder eine Kartenaktion machen da vor Ort. Ich kann auch eine Karte spielen und kann versuchen, den Code zu knacken. Oder ich kann Monster angreifen, die an meiner Stelle sind zum Beispiel. Und den Code knacken kann man nur, wenn das Tor aufgeladen wurde. Da braucht man grüne Marker für. Da gibt es Karten, die das einfach einem so geben. Oder man muss Monster besiegen, die einem dann sozusagen 1 oder 2 grüne Steine geben. Und sobald da halt genügend grüne Steine liegen, ich glaube, es waren 4 grüne Steine, die da liegen müssen, dann kann ich sozusagen das Tor versuchen zu öffnen und die App sagt mir, du hast zwar 2 richtig, das sind diese 2 und 2 falsch. Oder sie sagt mir, du hast alle 4 richtig, aber sie liegen an den falschen Positionen. Und dadurch kriege ich langsam raus, welche Farben ich brauche und wo sie liegen müssen. Ich kann mir auch Tipps einholen, dafür gibt es auch Sonderkarten. Ja, das haben wir, wie gesagt, eine Runde gespielt. Ich glaube, es hat so eine Stunde gedauert.
Ja.
Ungefähr. Und ich fand es auch entsprechend gut. Der Kampfmechanismus ist simpel, der wird mit dem Würfel gemacht. Die anderen können mich unterstützen. Wenn noch eine Figur dasteht, ist der Kampf ein bisschen leichter. Und wenn die anderen Karten ausspielen, ist er natürlich auch leichter. Das Problem ist, wenn zu viele Karten ausgespielt werden, dann verliert man. Ähnlich wie bei Pandemie, wenn der Kartenstapel durch ist, ist es rum. Und es kann natürlich auch passieren, dass die roten Sonnensymbole kommen. Dann greifen uns die ganzen Monster an, die wir noch nicht vom Plan entfernt haben sollten und wir verlieren Sonnenpunkte und wenn das auf die rote Sonne sackt, dann haben wir auch verloren. Natürlich können wir die Sonne wieder nach oben schubsen und jeder Charakter, den wir haben, hat vor seinem Zug auch eine Sondereigenschaft, die man taktisch einsetzen kann und das führt dazu diesen ganzen kooperativen Aspekt. Ja, hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Ich hätte schon wieder Lust, eine Runde zu spielen. Hat auch eine App-Umsetzung, die man nicht verwenden muss. Man kann auch mit einem Spieler spielen, der den Code kennt, aber natürlich mit der App macht es das Ganze natürlich leichter und schöner, weil alle gegen das Spiel spielen. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat es auch gut gefallen, aber thematisch war es ein Mond, nicht die Sonne, aber macht ja nichts.
Richtig, der rote Mond, ja.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich mag aber auch Deduktionsspiele. Ich fand es fast ein bisschen einfach, wobei wir im Endeffekt gar nicht so viel Zeit mehr hatten. Wir hatten noch 3 Karten übrig, also es war dann schon eng. Aber ja, ich fand, ich hatte zwischendurch mal echt das Gefühl, wir liegen da ziemlich locker in der Zeit und haben da echt so mega, waren da relativ flott dabei mit dem Lösen. Von daher hätte es fast noch ein Ticken schwieriger sein können, aber ansonsten fand ich es gut.
Das war dann sozusagen Portal Games. Seine andere Neuheit, Alien Artifacts, hatten sie leider nicht mit. Aber die schauen wir uns sicherlich dann auch noch vor der Messe für euch an. Allerspätestens auf der Messe in Essen. Hoch war direkt nebendran, die hatten eine Großversion von den GIF-Projektspielen dabei und noch ein paar andere Hochspiele, aber jetzt auch keine Prototypen in dem Sinn. Amigo war auch vor Ort und hatte einige Spiele da und natürlich war auch der Hans im Glück Verlag dabei. Die haben ihre Neuheiten tatsächlich auch schon dabei gehabt als Prototyp. Da gab es zum Beispiel Majesty, was man spielen konnte vor Ort. Dazu sagen wir dann was im Mallorca-Podcast, da gehen wir dann detailreicher drauf ein. Das haben wir nämlich nicht vor Ort gespielt, aber wir haben es tatsächlich schon in Mallorca gespielt gehabt. Sie hatten auch dabei die Marco Polo Erweiterung. Die haben wir leider zeitlich nicht geschafft zu spielen. Und was auch noch erwähnenswert ist, das hat aber, glaube ich, vor Ort nicht ausgelegen, aber inzwischen steht das online in einem Interview, hat zum Beispiel der Dirk Geilenkäuser verraten. Es ist geplant für Essen dann noch, dass ein Carcassonne für zwei Personen rauskommen soll. Eine Carcassonne Big Box, Manhattan wird neu aufgelegt und Stone Age Junior, das Kartenspiel, soll erscheinen. Das konnte man online schon finden, allerdings gibt es noch nicht viele Infos dazu, aber das ist dieses Jahr sozusagen die Hans im Glück Spieleriege. Schmidt Spiele war auch vor Ort, da haben wir auch ein Video für euch gedreht. In Mallorca haben wir auch schon viele Videos für euch gedreht, die dann demnächst online gehen. Vor Ort haben wir Voodoo Prince auf jeden Fall gedreht, weil das hatte dann auch jetzt schon die finale Grafik. Und was sonst noch die Spiele sind, die wir euch demnächst vorstellen, ist Chili und Chili, Doppel X.
Ist das nicht Chill und Chili?
Genau, Chill und Chili, genau, das stellen wir euch vor, Doppel X. Und ja, was wir auf jeden Fall erwähnen können, wie gesagt, waren die Normalblöcke, die wir vor Ort auch erstanden haben. Das haben wir aber ja schon getan. Damit sind wir sozusagen im ersten Stockwerk fertig. Und im zweiten Stockwerk waren dann nochmal deutlich mehr Stände mit Prototypen. Unter anderem die Edition Spielwiese. Da haben wir vorbeigeschaut und haben natürlich beide Spiele gespielt. Die haben uns nämlich schon sehr interessiert. Und leider haben wir sie immer wieder verpasst, als wir die Chance hatten in Herne und einmal in Mallorca. Deswegen, diesmal musste das auf jeden Fall sein. Gespielt haben wir dann nämlich endlich das Indian Summer. Das ist vom Uwe Rosenberg und das gehört sozusagen zu seiner Puzzle-Reihe, die er mit Cottage Garden angefangen hat bei Edition Spielwiese. Es ist wieder illustriert von derselben Illustratorin, die auch Cottage Garden illustriert hat. Das war natürlich vor Ort noch nicht illustriert, aber es war schon ein spielbares Spiel. Wir werden das Spiel etwas später im Jahr, aber noch vor der Veröffentlichung für euch aufnehmen und vorstellen. Aber wir können jetzt schon mal was zum Spielgefühl sagen und wie das Spiel an sich funktioniert. Vor Ort hat man auch gesehen die neue Cottage Garden Schachtel in der dritten Edition. Da ist jetzt auch das Pegasus-Logo drauf. Und es hat auch ein seitliches Logo und da sieht man auch, auf Cottage Garden steht jetzt plötzlich eine 1 und da fängt eine neue Farbe an. Das heißt, es ist im Prinzip schon illustratorisch vorbereitet, dass dann ein zweites Spiel in dieser Reihe rauskommt. Und wer weiß nicht, ob nicht noch mehr da erscheint. Genau, Indian Summer ist ein Puzzlespiel und wir haben wieder unser Tableau vor uns. Aber es sind ein paar Sachen anders als bei Cottage Garden.
Ja gut, man hat keine Auslage in der Mitte, wo man das rausnimmt, sondern die Puzzleteile liegen alle außen in einem, ja, in einer langen Schlange, in einem Kreis, was auch immer. Man nimmt die Teile aus der Mitte. Jeder hat noch 5 Teile in seiner persönlichen Auslage, die er verbauen kann. Ja, und man versucht halt seinen Plan optimal zuzubauen mit den Puzzleteilen.
Genau, bei Cottage Garden hatte ich aber Elemente, die ich nicht überbauen sollte. Während ich hier Elemente habe, die ich auf jeden Fall überbauen, also ich muss meinen ganzen Plan voll bauen, habe aber meinen Plan eingeteilt in 6 Segmente und auf dem Plan befinden sich verschiedene Farbtupferl. Und wenn ich die zwar überbaue, aber mit Löchern überbaue, denn alle Spielpuzzle-Elemente haben ein Loch an einer Stelle, dann sehe ich die Farbe dadurch und dann kann ich extra Marker erhalten. Die bekomme ich nämlich, wenn ich ein ganzes Segment, also eins von den 6 Segmenten meines Spielplans komplett gefüllt habe, dann bekomme ich diese Marker und mit denen kann ich Sonderaktionen machen. Und da kommt die Interaktion zu tragen, denn ich kann einfach mal der Berner ein Puzzlestück klauen oder ich kann von 2 Mitspielern plötzlich ihre Puzzlestücke klauen, die sie in ihrer privaten Auslage haben und das bringt einem manchmal schon ganz schön aus dem Konzept. Außerdem gibt es da noch Sonderelemente, die ich kriegen kann, wenn die Löcher einzelne Figuren geben und wenn ich es geschafft habe, dass die Löcher sozusagen die Figur abbilden, kann ich mir das passende Plättchen aus der Mitte nehmen. Davon liegt aber allerdings nur eins aus meistens. Es gibt auch Plättchen, von denen ein bisschen mehr ausliegen. Kann das überbauen und kriege dann nochmal diese Marker. Und wie gesagt, mit den Markern habe ich dann die Möglichkeit zu klauen. Ich kann auch einzelne Marker, die nur ein Feld überdecken, mir damit kaufen. Oder ich kann meine persönliche Auflage auffüllen, was dann heißt, wenn ich nur 2 Marker in meiner persönlichen Auslage habe, dass ich wieder 5 kriege. Ansonsten wird sie nämlich nur aufgefüllt, wenn sie komplett leer geräumt ist. Ja, wie hat uns denn das Spiel gefallen?
Ja, ich fand's gut. Aber ich fand ja Cottage Garden auch schon gut. Von daher geht in eine ähnliche Richtung. Würde sagen, so gleiche Zielgruppe. Also wer Cottage Garden mag, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Es ist ein bisschen verkopfter, also man muss ein bisschen mehr nachdenken. Ansonsten hat's mir gut gefallen.
Ja, stimme ich komplett zu. Wer Cottage Garden mag, sollte sich das angucken. Und es ist genügend anders als Cottage Garden. Aber wer Puzzlespiele mag, der macht da auf jeden Fall nichts verkehrt. Dann kamen wir auch endlich dazu, das Spiel von der Sophia Wagner zu spielen, und zwar Noria. Das soll ja dann in Essen rauskommen, ist illustriert von Michael Menzel und von Clemens Franz in Kombination und ist ein eindeutiges Vielspielerspiel. Was ist denn da der Gag des Spiels?
Oh ja, super. Lass die Frau, die keine Regeln erklären kann, die Regeln von so einem komplexen Spiel erklären.
Nicht die Regeln, nur das Rad.
Ja, man hat ein Rad, das hat 3 Ebenen und man kann die drehen.
Okay, also jeder hat ein Rad vor sich, das ich mit 3 Ebenen, die man drehen kann. Da sind Marker drauf. Am Anfang startet man mit 5 Stück und die Marker generieren Rohstoffe oder sie ermöglichen mehr Aktionen. Zum Beispiel gibt es die Aktion, dass ich Marker umdrehen kann auf die andere Seite, dann werden sie verdoppelt. Ich kann neue Marker auf mein Rad auflegen, dann fülle ich die Löcher, die sozusagen am Anfang leer sind. Und ich kann einkaufen gehen, ich kann Wertigkeiten verändern auf den einzelnen Strängen. Es gibt nämlich extra 4 verschiedene Tabellen oder Reihenfolgen, wo ich mich langsam nach oben kaufen kann. Dafür muss ich aber Rohstoffe ausgeben. Das kennt man so zum Beispiel von Terra Mystica mit der Magieleiste in den einzelnen Fächern, wo man ja auch immer wieder weiter nach oben steigt. Dann kriegt man halt immer mehr Siegpunkte. Man kann Politik machen, dafür gibt es auch wieder einen separaten Rohstoff, den man allerdings nur kriegt, wenn man seine Arbeiter vorher irgendwo eingesetzt hat. Und den Rohstoff kann ich verwenden, um Politik zu machen. Damit entscheide ich mich, dass in einer bestimmten Spalte, wo ich möglichst nach oben kommen will, der Multiplizierer der Siegpunkte möglichst höherwertig wird. Und in einer anderen Spalte kann ich den Multiplizierer etwas verhindern, dass er nicht so nach oben steigt. Genau, das sind so die Mechaniken, die existent sind. Ich kann auch mit einer Aktion Inseln erkunden. Durch die Inseln bekomme ich wiederum Werkstätten, in denen ich Rohstoffe generieren kann, die ich für die Leisten brauche. Oder um den Rohstoff zu generieren, dass ich Politik machen kann, beziehungsweise mein Rad nochmal sonderdrehen kann. Ich kann auch Plättchen kriegen, die Plättchen lege ich zu mir und dann ist halt, wenn ich einen schwarzen Rohstoff erstelle mit einer Aktion, kriege ich dementsprechend mehr Rohstoffe. Ist sehr, sehr vielschichtig und das Rad ist der neue innovative Faktor. Die ganzen anderen Mechaniken hat man so schon mal gesehen, aber durch das Rad kommt da ein ganz neues, cooles Feeling auf, weil ich muss meine Züge deutlich vorausplanen, ich muss planen, jede Runde, nachdem ich meine Aktion gemacht habe, ich mache immer 3 Stück maximal. Ich darf nämlich eine von oben machen, eine von der Mitte, eine von unten. Wenn ich gerade dem entlang laufen kann, ist das Rad so gedreht, dass nur 2 Marker gerade übereinander liegen, kann ich halt nur 2 Aktionen machen. Und es gibt auch einen Marker, der eine Aktion verstärkt. Und das muss ich dementsprechend planen und muss halt vorher gucken, weil das Rad bewegt sich ja, wie gesagt, und es bewegt sich nicht nur normal, sondern die 3 Räder sind ja übereinander und formen eine Art Pyramide. Das heißt, wenn ich meinen Zug gemacht habe, drehe ich das untere Rad um eine kleinere Drehung, das mittlere Rad um eine deutlich größere Drehung und das obere Rad um 180 Grad. Das heißt, das obere Rad hat zweites Mal, wenn ich dran bin, dieselbe Aktion. Das mittlere Rad, jedes Mal, wenn ich das 4. Mal dran bin, habe ich sozusagen ungefähr dieselbe Aktion. Und das untere Rad, ich glaube, jedes Mal, wenn ich das 6. Mal dran bin oder sowas in der Art. Nee,
müsste eigentlich aber das 8. sein.
Ja, theoretisch. Allerdings, was ich jetzt weggelassen habe, ist, dass man den Weg hier aussuchen kann. Das heißt, man hat nicht nur einen Weg, den man gehen könnte. Es gibt ja von oben sozusagen 4 Wege, die ich nach unten laufen kann. Das heißt, es kann natürlich passieren, selbst wenn ich das mittlere Rad einmal gedreht habe, dass ich die Aktion das nächste Mal wieder wählen kann. Aber das ist der Gag und das macht auch ziemlich viel Spaß. Ja, und ist tatsächlich auch nicht so kompliziert, wie es sich am Anfang anhört, denn sie arbeiten gerade daran, dass man möglichst leicht in das Spiel reinkommt. Und das machen sie dadurch, dass die Marker so verteilt sind, dass man tatsächlich am Anfang nur eine Aktion wählen kann, die sinnvoll ist. In der zweiten Aktion kann man was wählen, was dann wieder was Neues ist. Und in der dritten, und dann hat man alles gesehen, und dann ist das Spiel komplett frei. Und in der nächsten Partie kann man sicherlich die Marker so reinlegen in sein Rad, wie man es möchte. Also sie arbeiten gerade daran, dass der Einstieg in das Spiel, sozusagen die Erstpartie, möglichst einfach ist. Und das hat, glaube ich, in unserer Partie auch sehr gut funktioniert. Wie fandest du das Spiel denn?
Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, das muss man definitiv öfter spielen, weil in der ersten Partie habe ich Ich muss natürlich sagen, ich war natürlich bei der Erklärung auch mal zwischendurch extrem müde und habe nicht so richtig zugehört. Dementsprechend waren die ersten paar Züge eigentlich für die Füße. Würde ich im Nachhinein auch nicht mehr so machen. Ich würde im Nachhinein andere Sachen machen. Gerade die ersten 5 Züge, das war totaler Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Aber ja, nichtsdestotrotz fand ich es interessant genug, sodass ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte, auf jeden Fall meine Fehler verbessern möchte. Also da gibt es noch viel Optimierungsbedarf.
Gut, müde warst du ja vor allem, weil auch so ein Event natürlich uns auch sehr schlaucht, weil wir ja viel drehen, viel auch übersetzen teilweise bei Interviews. Und ja, es ist auch sehr laut natürlich da drin. Aber ja, für die Erstpartie hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen. Was jetzt im Gegensatz zu Bernhard waren, meine ersten Züge, glaube ich, ganz okay. Meine letzten 4 Züge waren aber vollkommen für den Poppes. Weil ich konnte dann gar nicht mehr auf den Leisten nach oben, weil ich das irgendwie schlecht getimt hatte und hatte die Aktion nicht in meinem Rad. Und dann konnte ich es mir auch nicht mehr leisten, die Aktion reinzutun. Beziehungsweise als ich das getan habe, hätte ich sie dann nicht mehr nutzen können. In der Sicht habe ich auch total nicht gut gespielt. Aber ich wusste sofort, wo mein Fehler war und direkt in der nächsten Partie hätte ich das beheben können. Hat also sehr viel Optimierungsbedarf und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was viel Spieler ansprechen wird durch diese neue Mechanik und das Ausprobieren, wie man das optimieren kann mit dem Rad. Und es gehört wieder zu den Spielen, wenn man denn das Ende erreicht hat und langsam mal die Engine am Laufen hat, das viel produziert hat, hört es genau an der Spitze auf und man kann natürlich nicht alles schaffen im Spiel. Man muss sich schon ein bisschen entscheiden, wie man die Siegpunkte generieren möchte und wie man, ob man mehr auf Rohstoffe geht oder ob man auch mehr auf diese Politiksteine geht und die Arbeiter mehr in den Inseln einsetzt. Ja, genau, das war Edition Spielwiese. Dann haben wir auf demselben Stockwerk auch beim Iron Games Verlag vorbeigeguckt, also beim Bernd Eisenstein. Der hatte eine Erweiterung für Peloponnes dabei. Ich glaube, das ist jetzt die 7. oder so. Also da gibt es schon relativ viele dazu, weil er hatte auch so eine Erweiterungsbox und er hatte ja sehr, sehr viele einzelne Promokarten. Also es ist auf jeden Fall eine neue Erweiterung, die neue Tableaus mitbringt und er wird in Essen die große Erweiterungsbox, die alle kleineren Erweiterungen enthalten, nochmal neu rausbringen und zusätzlich jetzt nochmal diese neue Erweiterung, die die neuen Tableaus einführt und ein komplett neues Spielelement in das Spiel Peloponnes einführt. Denn jetzt kann man auf dem Tableau, wie gesagt, entlang laufen und es gab da auch ein neues Verteidigungselement, soweit ich das noch weiß. Wir haben aber vor Ort auf jeden Fall ein Video dazu aufgenommen. Das werden wir dann auch online stellen, wo wir euch die Erweiterung nochmal ausführlich vorstellen. Dann haben wir auch bei den Two Geeks vorbeigeschaut. Die hatten ihre Neuheit dabei. Labre, oder wie wird das richtig ausgesprochen?
Labre.
Labre ist ein Familienspiel mit einem großen Baum. Ein Spiel von Simon Hubbard und illustriert von Emilien François. Und zwar ist es ein französisches Spiel, was bei Asynchron Games in Frankreich erschienen ist oder erscheinen soll. Und Two Geeks wird davon die deutsche Version machen zu Essen. Sie planen, glaube ich, auch noch ein weiteres Spiel, soweit ich das richtig verstanden habe. Wir haben das Labre für euch vor Ort aufgenommen. Gespielt haben wir es nicht. Das werden wir sicherlich noch nachholen. Aber eventuell nicht mehr vor Essen. Mal schauen. Das, was auf jeden Fall aufgefallen ist, das Cover hat so eine typische französisch-belgische Covergrafik. Es erinnert nämlich an Graphic Novels, an die Comic-Illustrationen. Und ja, das Spielmaterial war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Das stimmt, ja. Man hat so einen Baum. Also der liegt, das sind so Plättchen, die bilden einen Baum. Und mit anderen Plättchen baut man dann die Zweige und an den Zweigen baut man Blätter an und dann kann man noch Knospen und Früchte und so weiter an diesen Baum anbauen. Also es sieht optisch sehr schön aus.
Das Ganze ist dann kartenbasierend, indem ich aus einer Auslage eine Karte wähle, die mir dann erlaubt, einen Ast zu bauen oder halt eine Blüte. Und eine Blüte kann ich nur bauen, wenn da vorher ein Blatt an dem Ast dran liegt und man hat gewonnen, wenn man zuerst alle seine Bauelemente verbaut hat. Genau, wir stellen euch das aber, wie gesagt, ausführlich dann per Video vor. Vor Ort war noch ein weiterer Stand, der hieß Diced. Die haben vor allem eine App vorgestellt und die wollen demnächst einen Kickstarter machen. In Zusammenarbeit mit aktuell 2 Verlagen, so wie ich es verstanden habe, und zwar mit Hans im Glück und mit DV Giochi, dem italienischen Verlag. DV Giochi, dem italienischen Verlag. Es geht darum, dass Spiele leichter erklärbar sein sollen. Die haben dann vor Ort eine Demo gehabt. Und zwar wollen sie dann alle oder möglichst viele Brettspiele in diese App packen. Man kann die dann von seinem iPad, iPhone starten und man wird dann mit Audio und Bild durch den Spielablauf geführt, beziehungsweise erst wird erklärt, wie man das Spiel aufbaut und dann, wie das Spiel gespielt wird. Ob das dann vonnöten ist oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, aber sie werden einen Kickstarter machen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Starten wollen sie, glaube ich, mit 15 Spielen. Ja, dann gab es noch einen Stand von Korax Games. Da haben wir leider auch nicht zeitlich genug Zeit gehabt, uns das anzugucken. Was wir aber gesehen haben, war, dass Not Alone auf jeden Fall auf den Tischen gelegen hat und das wurde sehr oft gespielt. Und sie haben auch schon Werbung gemacht für das Kartenspiel, was es ja hoffentlich dann zu essen schafft mit dem Maurer, der das illustriert hat, was wir damals auch mal als Prototyp kennengelernt haben. Ja, und die Spiele von Korax Games, die schauen wir uns auf jeden Fall auf ein Event an. Wir sind nämlich eingeladen auf dem Presse-Event und die Bernd und ich werden da vor Ort sein und werden da dann versuchen, möglichst die Spiele vorzustellen und per Video aufzunehmen für euch vor der Messe. Was wir auf jeden Fall aber gespielt haben, ist bei ADC Blackfire Entertainment das Spiel Kalimala von Fabio Lopiano. Und es wurde wieder illustriert vom
stets fantastischen Harald Lieske.
Stets erstaunlichen Stimmt. Harald Lieske.
Stimmt, stets erstaunlichen Harald Lieske.
Tatsächlich vom Harald? Ja, alle Spiele, die der Uli bisher redaktionell betreut hat, sind vom Harald. Ja, ist auch vom Harald. Kalimala ist sozusagen die Neuheit von ADC Blackfire Entertainment für diesen Herbst. Und wir haben das in einer Viererrunde gespielt und ich fand es sehr, sehr gut. Ist ein normales Spiel und wenn man jetzt die Basisinformationen sagt, die man im Spiel macht, klingt es tatsächlich erstmal nach nichts Besonderem. Denn in der Basis macht man?
Ja, man sammelt Rohstoffe, man sammelt Holz, Lehm und Marmor, baut ein paar Gebäude, baut ein paar Schiffchen, versucht Tuch an bestimmte Orte zu transportieren.
Klingt in der Hinsicht echt nicht spannend. Noch nichts Neues, gab es schon 10.000 Mal. Aber das mega Spannende ist tatsächlich der Aktionsmechanismus und das Wertungssystem. Der Aktionsmechanismus, das ist nämlich eine Art Rondell oder eine Art Wegesystem. Und zwar befinden sich auf diesem Wegesystem oder Rondell...
Es ist kein Rondell. Rondell ist total misleading.
Ein Wegesystem. Da befinden sich 9 Aktionen drauf, wobei jeweils 2 Aktionen mit einer Verbindungslinie miteinander verknüpft sind. Und wenn ich am Zug bin, kann ich eine meiner farbigen Scheiben oder eine meiner neutralen Scheiben, davon haben wir aber deutlich, deutlich weniger, zwischen diese 2 Aktionen legen, also auf einen Weg. Und das führt dann dazu, dass ich die linke und die rechte Aktion oder die obere und untere Aktion, je nachdem, wie der Weg auf welchem Weg ich lege, ausführen darf. In welcher Reihenfolge kann ich mir aussuchen? Und ja, soweit auch nichts Besonderes, aber mein Stein bleibt liegen. Der nächste Spieler, der dieselbe Kombination wählt, also sich wieder auf dieselbe Verbindung setzt, führt auch wieder diese Aktionen aus und aktiviert meinen farbigen Stein, sodass ich die Aktion nochmal ausführen kann. Legt sich da jetzt wieder einer drauf, führt er die Aktionen aus, die mittlere Farbe führt die Aktionen aus und dann bin ich nochmal dran und darf die Aktionen ausführen. Wenn ich also meine eigenen Steine einsetze, kann ich dementsprechend doch öfter die Aktionen machen. Und das führt echt zu einem sehr spannenden, kniffligen Thema, weil ich mir muss bewusst sein, wenn ich 2 Aktionen wähle, dass nicht nur ich die kriege, sondern auch alle unter mir. Und das möchte ich vielleicht manchmal nicht. Dazu kommt, dass sobald der 4. Stein auf einen dieser Aktionstürme dann gesetzt wird, auf so einer Verbindungslinie, der unterste Stein rausrutscht und damit eine Wertung auslöst. Die Wertung liegt vorher da, das sind 3 Reihen und ich meine, da liegen 4 oder 5 Wertungen. 15 insgesamt, also dann liegen da 5 Wertungen. Und das heißt, die Reihenfolge ist schon vorgegeben. Der Stein wird dann auf diese Wertung gesetzt und die Wertung wird ausgeführt. Die Wertung ist sowas wie, wer hat am meisten Holz gespendet, wer hat in diese Stadt am meisten gespendet, wer hat am meisten Segeltuch gemacht, etc. pp. Man weiß ja die Reihenfolge vorher. Und sollte es zu einem Gleichstand bei einer Wertung geben, das kriegt nämlich der am meisten gemacht hat, immer, ich glaube, 3 Punkte, einen und 0 oder 3-2-1, genau. Und sollte es einen Gleichstand geben, dann zählt wiederum die Mehrheit in dieser Wertungsskala. Also wer mehr Steine da enthalten hat, und die kriegt man ja nur hin, indem der 4. Stein unten bei der Aktionsauswahl rausrutscht. Klingt total kompliziert, wenn man 2-3 Züge gemacht hat, hat man es verstanden. Aber das sorgt tatsächlich für eine unglaubliche Dilemmasituation, weil ich möchte die anderen Spieler nicht pushen, mach's aber automatisch, während ich da Steine drauflege. Das muss man dann austarieren. Und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich weiß, wenn ich da jetzt einen Stein drauflege, um die nächste Wertung gut zu machen, ist aber die Berner vor mir dran und kann auch wiederum was Besseres machen für sich in der Wertung, dann bringt das nichts. Und dazu kommt natürlich noch eine Wertung, die es am Ende des Spiels gibt. Am Anfang kriegt jeder zwei Karten, eine kommt davon aus dem Spiel, die andere behalten wir geheim und zwei liegen offen davon für alle. Nachher werden alle Karten aufgedeckt und dann gibt es nochmal eine 4, eine 5, 3, 1 Wertung, glaube ich, für nochmal einzelne Segmente, die man halt auch nicht alle weiß. Ja, das war das Spiel. Ich kann schon mal sagen, es war mit eins der Highlights, die ich auf der BerlinCon gespielt habe. Dann hat mir die erste Partie sehr, sehr gut gefallen. Ein unglaublich schönes, taktisches und strategisches Spiel mit 80%, die man kennt, aber durch diese 20% Wertung und diese Aktionsmechanik kommt damit ein sehr, sehr schönes Feeling auf. Und was ich auch noch sagen möchte, der Verlag hat vor Ort, das zeigen wir euch auch dann in dem Video, noch so einen Laser-Cut und so ein schöne vier Holz-Laser-Cut-Gebäude da gehabt. Das ist nicht nur eine Demo gewesen, sondern das wird es auch später geben. Separat kaufbar oder als Promo, das weiß keiner aktuell. Aber man kann das Spiel sozusagen noch verschönern mit 3D-Holz-Laser-Cut-Gebäuden.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, ich fand es tatsächlich, es ist nicht so extrem verkopft. Also es ist jetzt, es ist es Spiel, ich würde sagen, es ist so Kennerspielniveau. Es spielt sich relativ locker flockig runter. Man muss schon ein bisschen überlegen. Es ist jetzt auch nicht ganz einfach, nicht ganz simpel, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Gaia-Projekt, wo ich echt in jedem Zug tonnenweise Entscheidungen treffen muss. Von daher mir hat es echt ziemlich gut gefallen und ja, da freue ich mich auf jeden Fall aufs fertige Spiel.
Ja, ist eher so, von der Komplexität her eher so wie vielleicht früher mal Hansa Teutonica. Weil die Aktion hat man schnell erschafft, aber die Wertung ist dann tatsächlich das, wo man krass überlegen muss. Ja. Genau, dann war nebendran auch der Frosted Games Verlag, der Matthias Notsch, der hatte dabei 13 Tage, die deutsche Fassung, wobei natürlich noch nicht fertig produziert. Er hatte sozusagen die Karten als Prototypen da und das Spielbrett, das haben auch viele Leute gespielt. Ich persönlich habe das sehr, sehr, finde es sehr, sehr schönes Spiel und wir haben das schon in mehreren Podcasts erwähnt, weil es wurde auch in Mallorca vor 2 Jahren gespielt und es freut mich sehr, dass der Matthias das in Deutsch rausbringt. Und was er auch dabei hatte, das werden wir dann sicherlich im Mallorca-Podcast auch nochmal erwähnen, ist ausgespielt der Messekrimi. Das lag da auch aus zum Angucken und er hat tatsächlich für die Podcaster vor Ort im Hotel abends eine Runde gespielt. Wir haben das in Mallorca gespielt, das heißt, das könnt ihr euch dann im Mallorca-Podcast anhören mit unserem Ersteindruck. Ja, dann war der Schwerkraftverlag dabei, die hatten auch einiges ausliegen. Da kommen demnächst noch einige Videos. Der Jörg war fleißig am Drehen mit dem Carsten. Aber vor Ort, wenn ihr da gewesen wärt, hättet ihr vor Ort spielen können. After Thai Fires, das ist ein kooperatives Zombie-Karten-Deckbilderspiel mit 15 Kampagnen. Das soll in Deutsch und Englisch erscheinen. Das ist wieder ein Spiel vom Jakob Frixelius und illustriert von seinem Bruder Isaac Frixelius. Und das Ganze soll in Essen bei Frix Games und beim Schwerkraft Verlag erscheinen. Sie hatten dabei Terraforming Mars, die ersten zwei Erweiterungen, einmal Hellas und Elysium und einmal die zweite Erweiterung Venus. Dazu gibt es tatsächlich sogar ein Video bei YouTube schon online beim Spieleleiter und garantiert wird von uns auch noch ein Video dazu kommen. Es gibt ja die Erweiterung Hellas und Elysium ist einmal ein doppelseitiger Spielplan, der dann nochmal komplett anders sich taktisch spielen lässt und die zweite Erweiterung Venus enthält nochmal eine neue Karte, die man die Venus, die man dann auch terraformen kann. Nochmal Meilensteine, die austauschbar sind, 5 neue Firmen und 49 neue Karten. Die lagen auf jeden Fall alle da, konnte man schon testen. Valeria lag auch da, das ist Königreich der Karten, auch eine Neuheit, die dann beim Schwerkraftverlag erscheinen wird. Und Klonk, ein Deckbilder mit neuer Thematik und neuen Mechaniken. Es geht darum, keine Geräusche zu machen, möglichst. Auch das werden wir euch sicherlich dann bald vorstellen. Vor Ort hatten wir jetzt leider nicht die Zeit, das alles zu spielen. Dafür waren es einfach viel, viel, viel zu viele Spiele vor Ort. Ja, dann gab es noch einen Stand von Board and Dice. Da wurde The Network und Pocket Mars vorgestellt. Das soll auch beides in Deutsch dann in Essen erscheinen. Haben wir leider auch zeitlich nicht mehr geschafft. Aber was wir noch geschafft haben, waren tatsächlich drei Leute, die wir auf der Messe getroffen haben, die keinen Stand hatten, aber ihre Neuheiten dabei hatten und die wir bzw. sie uns angesprochen haben. Unter anderem haben wir nämlich den Per Silvester getroffen und der hatte seine Neuheit dabei, die gerade frisch eingetroffen war aus England, glaube ich, ist das, Osprey Games und das Spiel heißt The Lost Expedition. Und das ist ein schönes kooperatives Kartenspiel für eine Person bis zu fünf Personen, hat eine schöne Grafik, die einem sehr an ein gewisses Comic erinnert.
Ja, erinnert sehr an Tim und Struppi. Also ich fand es auch grafisch sehr schön gelungen. Also es ist wirklich optisch sehr ansprechend.
Passend zur Thematik. Es spiegelt eine Expedition wider, die es auch wirklich gab. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Es ist eine ganz bekannte Expedition. Es gibt auch ein Buch darüber. Und die sind verschollen und niemals wiedergekommen. Und ja, diese Expedition spielen wir nach. Es geht darum, möglichst unser Ziel zu erreichen und lebend wieder aus dem Dschungel zu entkommen. Das Ganze geht mit einer Kartenmechanik vonstatten. Und zwar bekommt jeder von uns eine gewisse Kartenanzahl. In unserer Partie jetzt zu fünft haben wir vier Karten bekommen. Und in der ersten Tagesphase müssen wir zwei Karten spielen und in der Nachtphase zwei Karten. Die erste Tagesphase. Die Phasen sind so, dass wir uns beim Ausspielen der Karten nicht unterhalten dürfen, sondern erst, wenn alle Karten liegen. Und die Tagesphase wird so gespielt, dass es wie bei 6 nimmt, sortiert wird. Das heißt, die Karten haben eine Wertigkeit. Spiele ich eine 5 und die Berner dann eine 1, kommt ihre Karte, wird dann vor die 1 sortiert und spielt dann halt eine höhere Zahl, kommt sie nach hinten. In der Nachtphase wiederum bleiben die Karten so, wie wir sie ausspielen. Das heißt, selbst wenn ich eine 13 spiele und die Berner nach mir eine 1, wird die 1 trotzdem ganz normal hinter meine 13 eingelegt. Und dann werden die Karten einzeln durchgeführt. Auf den Karten gibt es positive Aspekte und negative, allerdings überwiegen die negativen Aspekte auf den Karten. Durch die Karten kommen wir zum Beispiel weiter voran mit unserer Expedition. Wir können die nächste Karte überspringen, wenn es uns die Karte erlaubt, und wir können Rohstoffe abgeben oder Schüsse, um gewissen Gefahren zu entkommen oder auch um Waren einzutauschen. Ja, wir haben tatsächlich unsere erste Partie gewonnen, was normalerweise beim kooperativen Spiel nicht normal ist. Der Per Silvester, der das Spiel dabei hatte, war auch sehr verwundert und hat gemeint, das gibt's nicht. So wie die Karten gemischt waren, das war Zufall, dass wir so viel Positivkarten in den ersten zwei Runden hatten. Er hat gemeint, das ist nicht normal und normalerweise hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber wir sind tatsächlich durchgekommen. Ja, wie hat uns das Spiel denn gefallen?
Ich fand es nett, ja. Ich fand es tatsächlich etwas einfach. Aber gut, das muss man jetzt noch ein, zwei Mal spielen. Wenn er sagt, dass in der Regel geht das nicht so leicht, dann ja, dann wird das schon so sein. Dementsprechend muss man das noch ein paar Mal spielen. Ja, ansonsten fand ich es nett, ist schnell gespielt. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gespielt? Viertelstunde, 20 Minuten, länger nicht.
Ja, kommt hin.
Und ja.
Ich werde mir es auf jeden Fall genauer angucken wollen. Ich wollte mir eh schon mal Osprey Games angucken. Letztes Jahr in Essen haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Dieses Jahr ist es auf meiner Priorität deutlich nach oben gerutscht. Das Spiel muss ich unbedingt haben. Was noch erwähnenswert ist, es ist nicht nur kooperativ spielbar. Es ist eigentlich ein kooperatives Spiel. Man kann es alleine auch spielen. Aber es gibt auch eine Zwei-Personen-Variante, die man gegeneinander spielt. Dann gibt es zwei Reihen, die ausliegen. Und es gibt natürlich zwei Expeditionen. Und ich kann mich entscheiden, welche Karte spiele, ob ich die in meine oder in die gegnerische Expedition lege. Und dann geht es darum, wer halt überlebt oder als erstes ans Ziel ankommt. Hat also verschiedene Aspekte das Spiel. Und wie gesagt, grafisch und Idee ist eigentlich ziemlich genial. Sehr einfache Spielregeln. Und ich hoffe mal, sehr hoher Wiederspielreiz, wenn man denn nicht dauernd gewinnt. Das war, glaube ich, wenn der Per recht hatte, tatsächlich nur Zufall bei uns. Ja, das war eine Neuheit, die wir spielen konnten, ohne dass ein Stand da war. Eine weitere Neuheit, die wir uns kurz aufgenommen haben, war das Spiel von Karma Games, Clans of Caledonia. Nee, Clans of Caldonia von Juma Al-Juju. Der hatte das mit dabei, das erste Handmuster. Und mit dem haben wir sozusagen eine Erklärung vor Ort aufgenommen. Ja, und stellen euch das Spiel vor. Man kann es jetzt noch late pledgen. Das heißt, man kann jetzt noch bei Kickstarter, obwohl schon komplett finanziert ist, kann man sozusagen noch mitmachen und profitiert sozusagen von allen erreichten Zielen. Oder allerspätestens kann man sich dann in Essen am Stand von Karma Games kaufen. Haben wir nicht gespielt, aber wir haben es euch, wie gesagt, dann vorgestellt. Sicherlich werden wir es dann noch spielen, sobald wir das fertige Spiel in den Händen halten. Und dann noch ein kleines Highlight. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben auf den Gängen den Henning getroffen von 2F. Und er hatte eine Umhängetasche dabei. Und dann haben wir einfach mal gefragt, sag mal, bringt ihr was Neues raus? Und er so, ja, schon, so 6 Sachen. Ja, hast du denn was dabei? Ja, 4 Sachen habe ich hier in der Tasche. Aha. Und dann haben wir uns geschnappt für 1,5 Stunden und haben uns das Ganze mal angeguckt. Was er nicht dabei hatte, war, sie planen natürlich wieder eine Erweiterung für Funkenschlag. Und sie planen eine Erweiterung für Fabelsaft. Genau, dazu gibt es dann auch demnächst mehr Informationen. Fangen wir mal mit dem Spiel an, was nicht zu den anderen dreien passt. Und zwar gibt es ein Solospiel wieder. Bisher hatten sie nur ein Solospiel einmal rausgebracht, und zwar das grandios gute Freitag, was ein Solo-Deckbauer war, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und sie planen jetzt ein neues Solospiel, das nennt sich Fertig. Ist natürlich vom Friedemann Friese und auch wieder illustriert in diesem Fall vom stets erstaunlichen
Harald Lieske.
Und es geht darum, dass im Prinzip spielen wir so eine Art Solitär. Es gibt Karten, die eine Nummer haben, ich glaube von 1 bis 48 oder sowas, kann aber auch höher gewesen sein. Und wenn ich am Zug bin, darf ich 3 Karten aufdecken, darf eine Funktion der Karte ausführen, muss die Karte dann aber in meinen inaktiven Bereich legen. Und durch die Kartenfunktionen kann ich die Karten sortieren. Und danach kommen die wieder unter den Kartenstapel. Und das Ziel des Ganzen ist es möglich, den Kartenstapel so zu sortieren, dass ich sie von 1 bis 48 sortiert habe. Ich habe dafür aber nicht beliebig oft Zeit, denn das Ganze kostet mich zum Beispiel, das spielt halt in einem Arbeitsbüro, das Ganze kostet mich Kaffee und ich brauche die Bonbons zum Aktivieren der Aktionen. Und jedes Mal, wenn eine gewisse Karte aufgedeckt wird, geht ein Kaffee flöten. Und wenn mein Kaffee leer ist, dann war es das. Das ist so eine Art Puzzlesystem. Und ja, das haben wir tatsächlich jetzt erstmal nur kurz angespielt, weil eine Partie dauert auch schon mal länger, kann immer so eine Stunde dauern. Und dafür hatten wir dann vor Ort tatsächlich nicht die Zeit. Aber wer lustige kleine Solo-Puzzlespiele mag, der ist da sicherlich an der richtigen Adresse. Der Ulrich Blum hat uns in der Podiumsdiskussion gesagt, dass er den Prototypen hat und schon 80 Partien damit gespielt hat. Er liebt dieses Spiel und findet es abgöttisch gut. Und ja, wir sind auch sehr, sehr gespannt drauf. Was noch eine ganz lustige Sache ist, das steht auch auf dem Cover drauf, da ist indirekt ein Daumenkino enthalten, nämlich wenn man denn sozusagen seinen ganzen Kaffee leer getrunken hat, darf man die Gewinnerkarten zusammentun und dann passiert so ein kleines Daumenkino mit den Gewinnerkarten. Genau, das war das Solospiel und die anderen drei Spiele sind auch alle illustriert vom stets erstaunlichen
Harald Lieske
und natürlich auch alle vom Friedemann Friese und die gehören alle indirekt zusammen, denn der Friedemann Friese hat ein neues System entwickelt und das nennt sich
Fast Forward.
Basierend auf dem Fabelsaft-System. Das Fast Forward-System ist auf jeden Fall dazu gedacht, dass man keine Anleitung mehr braucht, das ist nämlich gerade der Gag. Man packt die Schachtel aus, legt einfach den Kartenstapel in die Tischmitte, dann zieht man die oberste Karte und die oberste Karte führt einen in das Spielsystem ein, erklärt einen sozusagen das, was man zu diesem Zeitpunkt wissen muss. Dann fängt man schon an, das Spiel zu spielen und Stück für Stück wird man in das Spiel eingeführt. Und ja, das ist bei allen drei Kartenspielen gleich und es wird geben einmal Furcht, einmal Festung und einmal Flucht. Und das eine Spiel wird ab 8 Jahren sein, das andere ab 10 und das letzte ab 12. Und ja, jedes von denen hat eine andere Mechanik und jedes von denen spricht eine andere Zielgruppe an. Was jetzt blöd ist, ist, man darf eigentlich zu dem Spiel selbst nichts sagen, sonst spoilert man ja auch ein bisschen Spaß, weil Teil des Spiels ist es zu entdecken. Es ist aber auf jeden Fall auch so ausgerichtet, dass man mit dem Spiel Spaß hat, wenn man es schon komplett entdeckt hat. Aber wir sollen halt möglichst auch nichts erwähnen, was den Spielspaß jetzt trügt. Und das wollen wir jetzt auch nicht tun. Was wir aber sagen können, ist, wir haben es ja wie gesagt angespielt, und zwar alle drei Spiele. Und wir haben alle drei Spiele auch ein bisschen länger gespielt und haben nicht sofort aufgehört. Das heißt, wir können euch schon mal sagen, wie es uns denn gefallen hat. Thematisch gesehen können wir euch auch noch was sagen. Das Furcht hat ein Geisterthema. Die Festung verwendet halt Festungen zum Erobern. Und die Flucht hat eine
Ein Alice im Wunderland. Genau.
Thematik. Genau. Und ja, das können wir euch soweit sagen. Es ist sehr, sehr spannend und es funktioniert einwandfrei. Also es ist genau das, was man will. Der Gag ist auch, dass vieles genau dann kommt, wenn ich es genau brauche. Und es führt halt einfach dazu, dass es wohl das leichteste Spiel zum Reinkommen ist, was ich so kenne. Mir hat es perfekt gefallen. Ich finde es super. Ich finde es mein Geheimtipp aktuell schlechthin. Mal kommt man in Essen auf keinen Fall dran vorbei. Geht zum 2F-Stand, holt euch alle drei Spiele und genießt dieses Erlebnis und genießt es auch mal, ein Spiel zu spielen, ohne irgendeine Regel vorher zu spielen. Ihr könnt es wirklich einfach so, ohne irgendwas vorzubereitet haben, komplett original verpackt in eine neue Spielrunde nehmen, auspacken, auf den Tisch packen und sofort losspielen. Ist genial. Finde ich super, dass er sich diese, dass der Friedemann das so konzipiert hat. Wie der Langzeitspaß aussieht und was dann noch zum Erlebnis kommt, das können wir so nicht sagen, aber ich freue mich total drauf.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Weiß nicht, was ich da jetzt noch ergänzen soll.
Okay, ja, das war sozusagen unsere Eindrücke auf der BerlinCon, die wir gespielt haben. Ja, wir haben auch einige Sachen tatsächlich nicht geschafft. Es ist aber auch schwer. Es ist nur ein Samstag und ein Sonntag. Und ja, wenn man dann auch Spiele spielen will und sie noch filmt, dann geht die Zeit rum wie im Fluge. Und ja, damit haben wir nicht alles vor Ort geschafft, aber wir hoffen, ihr habt einen schönen Einblick bekommen. Plus, es gibt ja dann auch unsere Videos. Die Tage nehmen wir auch mit Matthias unseren Mallorca-Podcast auf, den wir auch noch schneiden. Und von Mallorca kommen auch noch Videos. Und natürlich kommen dann demnächst auch die ganzen Event-Videos von Pegasus, von Cosmos, von Korax, von Japan Brennt. Alles, was wir halt vorab kriegen können und vorher uns anschauen können, werden wir euch dann möglichst auch wie die letzten Jahre auch vor der Messe schon vorstellen, so dass ihr wisst, auf was ihr euch vorfreuen könnt, was ihr vorbestellen könnt, was ihr auf eure Interessenliste packt, um es vor Ort anzusehen. Wir danken Hunter und Kron für die Einladung auf der BerlinCon. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, es hat, war ein sehr, sehr schöner Event, den ihr da aufgebaut habt. Sah sehr professionell aus und sicherlich läuft das im nächsten Jahr noch besser. Und ja, kann nur jeden sagen, der in der Nähe von der Berlin wohnt, ihr solltet auf diese Con fahren.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich fand, das war sehr schön. Man hat viele bekannte Gesichter getroffen, wie immer, hat mit vielen netten Leuten gespielt. Ja, hat mir viel Spaß gemacht.
Das war unser Podcast zur BerlinCon. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und begeben uns jetzt langsam ins Bett, weil der Event hat uns auch ziemlich angestrengt und wir sind halt erst spät jetzt nach Hause gekommen. Das war der Podcast von
Berner
und Andreas, dem Smuka. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.